Wie gelingt Unternehmensnachfolge ganz praktisch? Das erfahren wir heute im Gespräch mit Frau Anita Freitag-Meyer. Sie ist Inhaberin einer Keksfabrik bereits in der dritten Generation und sie wird uns auch verraten, wie die vierte Generation das ganze Thema übernimmt, anpackt und welche Rolle sie hier in Zukunft spielen wird. Viel Spaß, ich freue mich sehr.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Herzlich willkommen, Anita, ich freue mich.
Ja, ich mich auch, liebe Astrid. Dankeschön, dass du mich eingeladen hast.
Anita, wenn du hörst, Erfolg darf leicht sein, glaubst du das?
Ja, also meine spontane Reaktion ist ein langes, ausgesprochenes Ja. Und ich glaube sogar, dass Erfolg leicht sein muss oder sollte. Denn Leichtigkeit ist attraktiv, also führt zum Erfolg. Also das ist so immer meine grundsätzliche Einstellung zum Thema Erfolg. Leichtigkeit begleitet Erfolg, auf jeden Fall.
Vielen Dank. Und wer dich erlebt, ich spreche da aus Erfahrung, der weiß auch sofort, dass du das lebst. Stell dich bitte uns, den Zuhörern, einmal vor. Wer bist du und was machst du?
Sehr gerne. Ja, Anita Freitag-Meyer, ich bin 53, Inhaberin zweier Keksfabriken in Niedersachsen. Mein Stammhaus, in dem ich als dritte Generation wirke, ist in Verden an der Aller. Wir sind eine Keks- und Waffelfabrik, von meinem Großvater gegründet. Und ja, ein klassisches Familienunternehmen, in dem jetzt auch meine Kinder angetreten sind vor kurzem. Ich plane mittelfristig den Staffelstab zu übergeben an die vierte Generation. Ich habe Ende 2019 noch einen zweiten Standort dazu bekommen. Ich habe die Firma Heidekeks, wie sie heute heißt. Das ist meine zweite Firma, zweite Fabrik. Seinerzeit von dem Hause Balsen übernommen. Es war immer mein größter Wettbewerber. Mittlerweile gehört es in meine Firmengruppe und in Summe habe ich 500 Mitarbeitende bei mir in der Gruppe. Und ja, wir stellen hauptsächlich Gebäck- und Waffelmischungen als Handelsmarken her. Ich sage immer, wenn ich dann so erzähle von meiner Tagestonnage, die dann über beide Standorte so bei 150 Tonnen liegt, dann fragen mich immer die Leute, ja, was ist denn das für eine Marke und wo finde ich das? Und dann sage ich, wir sind in fast jedem deutschen Supermarkt oder Discounter zu finden. Nur oftmals erkennt ihr es nicht sofort, denn es steht als Absender dann auf der Handelspartner hinten auf der Verpackung.
Wow, enorm spannend. Und da werde ich natürlich noch einiges heute nachfragen und nachhaken, wie man so etwas schafft und auch wie das in Zukunft weitergehen wird. Dein Papa hat ja 1973 schon die Firma mit 27 Jahren selber übernommen und war dann stolz drauf, dass du, die Tochter, du bist ja die Älteste von insgesamt drei, dass du auch hier übernimmst. War das für dich eher so ein Druck im Sinne von, das muss ich jetzt wohl machen, um vielleicht meinem Papa auch zu gefallen? Oder war das eher so, dass du gesagt hast, nö, ich bin da aufgewachsen, bin da als Kind gut reingefunden und wollte
Ja, beides. Also das hast schon beide Aspekte richtig mal so beleuchtet. Denn natürlich war das immer eine Erwartungshaltung, die mich die ganze Kindheit über begleitet hat, seitens der ganzen Familie. Auch meine Großmutter war die klassische Matriarchin, die hieß auch Anita und die hat immer zu meinen Eltern gesagt, nennt das Kind Anita, dann wird's ihm, das wird nicht zu ihrem Schaden sein, so hat sie es immer formuliert. Damit hat sie schon so ein bisschen auch vorgegeben, was auch sie sich damals gewünscht hat, natürlich. Ja, als älteste Tochter wurde mir das schon immer mit suggeriert, das wäre schon schön, wenn du das machst oder beziehungsweise es ist ja klar, dass du das machst. Also das war so. Und dann bin ich aber auch sehr natürlich mit dieser Firma, mit dieser Fabrik aufgewachsen. Wir haben unsere Eltern immer begleitet in die Fabrik. Die Firma ist in einem Familienunternehmen natürlich fast wie ein Familienmitglied. Und wir kannten von klein auf Erna und Helga und Herbert. Und das war also, wir waren mit allen vertraut. Ne? Das war, man wächst da sehr natürlich mit auf. Also zumindest war das bei uns so.
Und die Mitarbeiter haben dann auch, als du plötzlich als Chefin auftrittst, konnten die damit gleich umgehen? Oder war das auch so, dass dein Papa vielleicht dafür gesorgt hat, dass das klappt? Oder war das eher so, dass du dir das selber hart erarbeiten musstest?
Ja, Respekt, also meine ich, ja. Ja, das ist schon, also natürlich, es war so ein bisschen fließend. Sie kannten mich immer, ja, das war die Anita. Und natürlich haben mich alle geduzt, auch als ich dann meine Ausbildung hier anfing. Aber an dem Tag, ich werde das auch nie vergessen, an dem Tag, als ich, also mein Vater hat mich einen Tag nach meiner Lehre, nach der Beendigung meiner Lehre zur Geschäftsführerin und Gesellschafterin gemacht. Er hat mir die ersten 10% geschenkt damals. Und da kam unsere Empfangsdame zu mir und hat gesagt, so Anita, ich möchte ab heute Fräulein Freitag zu dir sagen. Und sie, weil ich kann nicht mehr Anita sagen. So, damals war das noch so. Das war 93 und da hat man auch Fräulein gesagt und ich kann dich jetzt nicht mehr duzen. Also da war einmal so ein bisschen durch die gestiegene Position. Plötzlich hatte ich eine Funktion und einen Titel auf der Visitenkarte, Geschäftsführerin. Das hat etwas bewirkt. Aber grundsätzlich ist es ja immer so, dass du dir Respekt, Anerkennung, Position selbst erarbeiten musst. Und damit auch dieses Thema im Familienunternehmen, ne, dieser goldene Löffel, dieses, dass das nicht immer mitschwingt, musst du sehr viel selbst dafür tun, dass du diese Anerkennung, die du selbst erarbeitest. Und ich glaube, das ist dann über die Jahre so gewachsen, nicht? Und aber ich war natürlich berechenbar. Die Leute kannten mich. Das war schon, nicht? Da kam nicht irgendjemand ins Unternehmen, sondern ich war Teil der gelebten Geschichte.
Und wie kann man sich das vorstellen? Wurdest du von deinem Papa so richtig eingeführt, dass du also sehr früh mitgegangen bist? Oder hast du eher Coachings gemacht oder Trainings oder dich
unterstützt? Nee, mein Vater war
im Ausland, weil in Frankreich warst du auch noch.
Ja, das war ich, aber ich bin eine Eigenaufzucht, würde ich mal so sagen. Also ich bin, mein Vater war ein sehr starker, charismatischer Typ, er hatte ein sehr starkes Selbstbewusstsein und er hat auch immer gesagt, du weißt, was du wissen musst, lern es von dem Besten und zwar von mir und ich nehme dich unter meine Fittiche und wir haben ganz, ganz, ganz eng miteinander gearbeitet. Das war eine anstrengende Zeit für mich, aber eine sehr lehrreiche. Wir haben nie über, ja, ich sag mal, Belanglosigkeiten oder Privates oder so. Ja, natürlich haben wir auch gesprochen, aber bei uns ging es immer um die Firma. Er hat alles, was er, wie so ein Trichter, so hat er mich gesehen, alles, was er weiß und kann und mir vermitteln wollte, hat er in mich quasi reinschütten wollen. Ich habe das sehr, sehr offenherzig auch angenommen und habe mich gefreut darüber. Und so sage ich als Fazit der Zusammenarbeit mit meinem Vater, er war mein größter Fan, mein größter Lehrmeister, aber auch mein größter Kritiker natürlich, weil er wollte, dass ich, das richtig mache in seinen Augen.
Ja, dass du es richtig machst und wahrscheinlich auch bestehen kannst, ja, weil es ist ja tatsächlich nicht so einfach.
Ja, damals war das auch, als ich habe in den 90ern gelernt, das war noch sehr, sehr männerdominiert. Auch wir haben es mit dem Lebensmittelhandel zu tun, ne? Wir sind Lieferant aller deutschen großen Lebensmittelketten und international. Damals war das noch so in den Kinderschuhen, dass auch Frauen mit am Verhandlungstisch saßen. Und ich habe mich da immer wohl gefühlt, aber ich war ganz oft in vielen Runden immer die einzige Frau und dann noch eine junge Frau seiner Zeit. Also das war schon neu. Ne? Mhm.
Ja. Hast du auch ein Beispiel, wie man eine Verhandlung vielleicht mal mit dir, sagen wir mal, unangemessen oder respektlos umgegangen ist? Und wie bist du damit umgegangen? Oder gab es bei dir nicht, weil du einfach klar positioniert warst über deinen Papa?
Ja, wirklich nicht, weil irgendwann drehte sich das sogar. Dann haben die Verhandlungspartner gesagt, Herr Freitag, jetzt können Sie auch mal zu Hause bleiben. Ihre Tochter kann das schon gut so, nicht? Oder mein Vater hat das auch, der hat mich so manches Mal echt überrascht und auch in ein sehr, sehr kaltes Wasser geschubst. Er hat mich immer gut vorbereitet auf die Dinge, die so anstanden, große Verhandlungen. Bei uns war es so, ich war immer sehr vertriebsaffin. Ich habe immer gerne, ich habe gesagt, Keksverkäuferin ist der schönste Job der Welt. Ist es auch. Aber es gibt natürlich, wenn du so einen Allround-Rundumblick haben willst in so einer Firma wie unserer, da musst du alles so ich wollte gerade sagen, alles so ein bisschen können, ist vielleicht zu lapidar, aber ich muss mich mit meinem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer genauso adäquat auseinandersetzen können, wie ich morgen eine neue Schokomaschine kaufe oder übermorgen ein neues Bioprodukt an einen Händler verkaufe. Also ja.
Ich brauche einen globalen Blick.
Ich bin so ein bisschen Generalist in meiner Funktion. Und es gab so manches Mal morgens um 5:07 Uhr, wenn wir eigentlich um 7 los wollten, mein Vater und ich, zu einer Verhandlung, sei es einkaufsmäßig oder auch im Vertrieb, dann ruft er an und sagt, du weißt du was, du gehst heute alleine. Ich so, oh mein Gott, ich weiß es noch wie heute. Da habe ich eine ganz große Jumbo-Schokoanlage kaufen wollen. Und da sagt er, ich komme nicht mit. Und dann sage ich, Papa, das kannst du doch nicht machen. Sagt er, doch, wir haben gestern alles durchgespielt. Du weißt es genau. Deine Vorgabe für das Verhandlungsergebnis ist, du darfst nicht schlechter abschließen, als ich es letztes Mal gemacht habe. Ich so, okay. Damit hatte ich die Marschrichtung. Dann weiß ich noch, wie heute. Ich habe 10% Rabatt und 3 Skonto verhandelt. Und das war in dem Moment, habe ich gesagt, so kalt kann es gar nicht werden, weil ich hatte wirklich Schiss davor. Aber ich bin da rausgegangen, habe das geschafft. Er war stolz, ich war stolz, ich war wieder ein Stück gewachsen. Und so bin ich da immer mehr reingewachsen in meine Aufgabe. Und das ist klassisches Learning by Doing. Ne?
Ja.
Ja, wirklich. Und ich glaube, so geht es vielen Familienunternehmern. Vielleicht heute professionalisiert man vieles. Vielleicht bestimmt einiges prozessorientierter, strukturierter, als ich es noch gelernt habe oder auch sehr intuitiv habe ich vieles gemacht. Mache ich auch heute noch, aber das nur so als kleine Anekdote, wie bei uns manches gelaufen ist, so in der Zusammenarbeit mit meinem Vater, aber immer sehr liebevoll.
Toll und auch schön zu hören, vor allen Dingen, weil es nämlich wir kommen später auch noch drauf, wie du jetzt dann die vierte Generation vorbereitest. Aber was ich da raushöre, das finde ich schön, dass das wirklich so früh überlegt von deinem Papa auch war, weil ich kenne es auch andersrum. Wenn ich im mittelständischen Unternehmen bin, kenne ich eher auch das Thema, dass man diese Nachfolge aussitzt.
Ausblendet.
Ausblendet, genau. Mhm. Und immer wartet und wartet und wartet. Und dann wird es brenzlig, wenn dann mal irgendjemand krank wird oder so. Dann kann es sein, dass das alles nur noch so stressbehaftet ist. Und das ist eigentlich schade, weil im Grunde denke ich mir oft, man müsste wenn man im Mittelstand so wie ihr das auch mit eurem Produkt habt, Tradition und Moderne zusammenbringen will, muss man eigentlich vom ersten Moment auch bei der ersten Generation immer schon drüber nachdenken, wann und wie übergibt man, kann man es weitergeben. Und manchmal höre ich auch raus im Gespräch mit Christina Tröger zum Beispiel, dass sie im letzten Interview immer auch gesagt hat, dass es manchmal schwierig ist, überhaupt im Mittelstand Nachfolge zu finden. Und das scheint ja bei euch echt gut zu laufen.
Da kommen wir wieder auch auf die Leichtigkeit. Ich glaube, dass, also auch mein Vater hat mir die Lust am Tun, an der Verantwortung, die Freude an der Verantwortung immer übermittelt. Ich habe zwar immer großen Respekt gehabt, habe auch die Komplexität dieses Unternehmertums nie unterschätzt, aber ich habe immer auch gesehen, dass meine Eltern, ich schließe auch meine Mutter ein, im Grunde die ganze Generation oder meiner Vorfahren, meine Tante war im Unternehmen, meine Großmutter, dass alle bei allen Struggeln und bei allen Herausforderungen immer ein großes Lustprinzip auch dabei hatten. Die haben immer Freude draus gezogen. Und das ist mir, das passiert ja subtil, ne? Das nimmt sich ja keiner vor. Ich lebe jetzt mal Freude vor. Nein, sondern das spürst du ja. Und das habe ich mitgenommen und dann habe ich auch gedacht, Mensch, da kann ich gestalten, das möchte ich auch. Und ich bin Löwegeborene, ich stehe gerne in der ersten Reihe, ich habe da keine Scheu davor, auch die Verantwortung zu übernehmen. Und also das liegt mir einerseits, ich habe es aber auch gesehen, dass es Freude bringt und das Erfolg darf leicht sein. Manchmal ist mir schon begegnet, dass manche glauben, mein Job wäre leicht. Also wie bringe ich das jetzt richtig rüber, dass ihr versteht, wie ich das meine? Also ja, du hast ja einen Selbstläufer oder das muss ja ganz einfach sein, wenn du immer so fröhlich bist. Weißt du, also ich lasse mir das niemals nehmen, dass ich fröhlich bin. obwohl ich, ich sag mal, sicherlich eine recht große Last trage, gerade das letzte Jahr oder auch im Moment noch. Wir haben so viele Herausforderungen. Du kannst dir vorstellen, wenn wir letztes Jahr die Themen hatten wie Gasmangellage, Beschaffungskrise, Rohstoffverfügbarkeiten und so weiter. Ich hatte noch nie so ein krasses Jahr wie 22. Wir kamen gerade aus der Corona-Krise. Das hat auch viel mit unserem Unternehmen gemacht. Und dennoch bin ich da durchgegangen mit dem festen Glauben daran, dass es, oder ich habe mir diese Freude an dem Tun nicht nehmen lassen. Und ich glaube, das habe ich immer schon ausgestrahlt und dass auch meine Kinder gesehen haben, ja, Mama hat ein gutes Leben. Und ich glaube, das war dann wiederum attraktiv, mir nachzufolgen. Weißt du, ich bin nie nach Hause gekommen und habe gesagt, oh Gott, war das heute wieder blöd in der Firma oder unsere Kunden sind anstrengend oder unsere Leute oder irgendwas habe ich nie gemacht. Nö. Und das ist das. Wenn du diese Leichtigkeit versuchst zu leben, dann wird die Aufgabe attraktiv und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, warum bei uns diese Übergabe hoffentlich auch jetzt wieder gelingen wird.
Ich verstehe das bestens, was du sagst, mit der Lebensfreude, die du dir nicht nehmen lässt und auch mit dem Thema leicht, dass es nicht bedeutet leicht im Sinne von, es ist nichts zu tun und es läuft alles reibungslos, sondern eher eine bewusste Entscheidung, eine Haltung, dass es Leichtigkeit ist und dass der Motor die Lebensfreude sein darf. Und wenn man dich so erlebt, strahlst du das auch von der ersten Sekunde auch aus. Und deswegen kommen wir auch zum nächsten Thema, was ich so beeindruckend finde, dass es nämlich Vorbilder gibt wie dich, weil gerade für weibliche Führungskräfte und für die neue Zeit braucht es das, was vorgelebt wird, weil das, was in dem patriarchischen Denken früher vorgelebt wurde, ist ja eher das, was ich auch noch kenne, so Sätze am Verhandlungstisch, wo ich dann dabei war, ja, also Emotionen haben hier nichts zu suchen und das ist ja denkbar schlecht, weil der Motor sind die Emotionen und das erfordert erstmal auch Reflexion mit sich selber, dass man diese Emotionen auch so dann steuert, dass man also auch nie Menschen angreift, sondern eher die Sache anpackt und dann alle anderen mitnehmen kann. Das ist eine hohe Kunst, eine hohe Leistung und Wegdrücken von Emotionen bringt halt gar nichts außer Stress. Also ich finde das toll und du sagst auch, ich habe auch gesehen und auch gehört, du engagierst dich auch sehr stark für Frauen, du bist auch bei Zonta und du hast auch Lust, das merkt man auch immer, wenn man dich erlebt, dass du auch anderen Frauen Mut machen willst, dass sie in die finanzielle Unabhängigkeit gehen, dass sie was anpacken. Wie machst denn du das jetzt so für deine Kinder? Hast du das Gefühl, da musst du gar nichts mehr machen, weil du ja eh das Vorbild bist? Oder ist es da ja schwieriger, weil die dich halt auch vielleicht noch mehr, sagen wir mal, fordern, indem sie wissen wollen, wie das jetzt alles gehen soll?
Ja, also wir haben natürlich jetzt so ein bisschen einen Rollenwechsel oder eine zusätzliche Rolle in unserer Konstellation bekommen. Mhm. Also ich bin mittlerweile, ich muss mal gerade rechnen, 27, ich bin im 28. Jahr mit meinem Mann verheiratet. Es ist eine Schulliebe. Ich war 9. Klasse, er 10. Also mein Mann spielt auch immer eine große Rolle. Bloß wenn ich über mein Unternehmerinnensein spreche, er ist nicht, wir arbeiten nicht zusammen. Er ist nicht in der Firma. Deshalb, also mein Mann ist auch da. Aber wenn ich darüber spreche, die Konstellation mit meinen Kindern, würde ich das gerade jetzt mal ausblenden und von mir und den Kindern sprechen. Und da ist dieser Rollenwechsel, den wir gerade vollziehen, den müssen wir bewusst uns auch angucken. Und das gucke ich mir immer wieder an, wenn ich sage, ich muss Obacht haben. Sonst war ich die Mama und die Kinder. Und jetzt bin ich auch Chefin. Ja. Jetzt haben wir eine Rolle dazu bekommen. Natürlich ist das nicht streng hierarchisch, Chefin, Angestellte. Sie sollen ja auch, also so führe ich grundsätzlich. Natürlich, ich führe hierarchisch schon. Ich bin die Chefin, ich bin keine Kollegin. Da, das ist mir auch, ja, das ist schon mein Rollenverständnis. Aber im Umgang mit den Kindern, ruckeln wir uns da zurecht. Das ist auch manchmal, noch nicht ganz einfach. Darüber sprechen wir auch immer wieder. Das würde ich als Herausforderung sehen. Aber trotzdem kriegen wir das hin? Also das, das ist, weil wir alle das Bedürfnis haben, dass es gelingt. Wir haben, ja, das ist unser gemeinsamer Wunsch, dass es gelingt. Und ich habe auch für diese Übergabe, ich habe eben bei der Einleitung gesagt, ich bin 53, ich habe für alle auch verkündet, dass ich einen Zeitstrahl vor mir sehe. Mit 60 möchte ich aus der operativen Geschäftsführung raus. Dann sind beide Kinder Anfang 30. Dann glaube ich, dass sie so viel Sattelfestigkeit erreicht haben, dass sie nicht mehr grün hinter den Ohren sind, nicht mehr in vielen Dingen nicht mehr unsicher. Und dann kann ich langsam die aktive Bühne in der ersten Reihe verlassen. Ich glaube nicht, dass ich mich knall auf Fall dann irgendwo zurückziehen werde. Dafür habe ich viel zu viel Freude daran, am Gestalten. Aber so habe ich es erlebt. Ich bin mit Mitte 30 in die volle Verantwortung gekommen. Und das war gut so. Weißt du, dann hast du einen gewissen Erfahrungsschatz schon und kannst auch aus dem Schatten deines Vorgängers treten, weil das ist nun mal so. Solange, solange ich da bin, werde ich immer die Chefin sein. Und deshalb muss ich in gewisser Weise auch den Platz räumen.
Ne? Und da sind wir auch beim Thema Loslassen. Meinst du, dir gelingt das leicht oder sagst du dir, ah, ich denke, ich breche dann doch wieder rein, wenn da was schieflaufen würde?
Nein, ich bin ja, also ich habe verfolge auch das Prinzip Vertrauen führt. Also ich baue sehr stark auf Vertrauen, auf Ermächtigung anderer, dass sie sich entfalten können. Also ich kann total vertrauen, weil ich selbst wenn das mal ausgenutzt werden würde, ich weiß es gar nicht. Also es findet in meinem Kosmos gar nicht statt. Misstrauen findet gar nicht statt. Ich habe gerne natürlich alles im Griff. Ich möchte auch gerne sicher sein, dass die Dinge laufen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich werde da selten enttäuscht und glaube daran, dass man abgeben muss. Ja, und nö, da habe ich gar keine Angst vor, überhaupt nicht. Ich freue mich auf den Moment. Ich freue mich auf den Moment und ich freue mich jetzt schon an den Dingen, wie ich sehe. Mein Sohn ist schon 2,5 Jahre da, der ist Prokurist im Hause, Gesamteinkaufsleiter für die Hans-Freitag-Gruppe. Das ist schon ein riesiges Paket an Verantwortung. Der ist 27, also das ist schon toll, was der gestaltet. Unsere Tochter ist seit ein paar Monaten jetzt im Unternehmen. Die wirkt ganz toll im Vertrieb. Die hat großen Erfolg da. Also, und darüber kann ich mich ja mindestens noch viel mehr freuen, als die sich selbst. Weißt du das? Also, ja, ja. Und je stärker die werden, das nimmt mir ja nichts. Das ist im Gegenteil. Das gibt mir Entspannung. Das gibt mir das Gefühl, oh, wie schön, Kinder, ihr seid auf dem Weg. Das gilt genauso für meine Angestellten auch. Ich freue mich ja über jeden, der einen Erfolg für sich verbuchen kann. Und da halte ich es auch mit dieser Einstellung. Ein guter Chef ist der, der sich auch entbehrlich machen kann. Und, und dass er weiß, der Laden läuft, auch ohne ihn, ne?
Wunderbar, wunderschön. Vertrauen führt, finde ich enorm wichtig und also schön zu hören, weil es hat damit, weil das braucht dann immer ein echtes Selbstbewusstsein, also ein inneres echtes Selbstbewusstsein, dass man eben es auch gerne sieht, dass dann andere von nach vorne gehen
und dass andere glänzen können. Ja, jeder darf glänzen, also ist doch
auf seine toll. Art. Genau. Mhm. Ja. Wenn du jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, mit deiner Tochter, die jetzt noch nicht so lange im Unternehmen ist wie dein Sohn, wenn du einmal so überlegst, wo siehst du hier Stärken bei deinen Kindern, die du selber nicht so hast? Und umgekehrt, wo bist du wieder jemand, wo die sich die Stärke abgucken und sagen, toll, das kann die Mama besser, finde ich gut, da kann ich sie vielleicht auch mal ansprechen, wenn es hakt.
Ja. Also wir haben bei uns im Team eine, ich weiß gerade gar nicht, wie das Fachwort dafür heißt, aber so eine ein Präferenzenmodell ermittelt. Das kennst du bestimmt. Ja. Ne? Ich bin, wer immer sich damit auskennt, dem sage ich jetzt, ich bin gelb-rot. Gelb-rot ist, das sind die bam, bam, bam. Jeden Tag ein neues Thema, sofort begeistert sein. Du legst mir eine Lunte hin, ich zünde sie an und dann gehe ich ab wie eine Rakete. Also so bin ich.
Ja.
Meine Tochter ist auch genauso. Also wenn du nur uns beide in die Unternehmensführung steckst, dann kriegen wir nichts fertig, weil wir von einem Thema zum nächsten springen. Mein Sohn ist da zum Glück, er hat auch hohe Führungsqualitäten, ist aber sehr prozessorientierter, strukturierter. Also das ist gut. Der holt uns dann immer ein bisschen runter, wenn wir ausflippen. So, ne? Ja. Also da ergänzen wir uns sehr gut. Ja, das ist so. Und ich glaube, was ein Prä, was ich habe, was gar nicht mehr unbedingt nur in meinem Charakter liegt, sondern auch in meiner Lebenserfahrung, dass all die Sorgen, die ich mir heute machte, morgen vielleicht gar nicht so schlimm sind. Oder dieses, denk dir doch nicht vorher schon alles kaputt. Das ist etwas, das bringt dir Lebenserfahrung zu sagen, ja, heute sieht alles ganz schlimm aus. Jetzt schlafen wir mal eine Nacht drüber, beruhigen uns mal, besprechen das auch und dann komm, wart mal ab. Am Ende wird gezählt. Und meine Gelassenheit, die ja, das ist ja das schönste Goodie am Altern ist ja die Gelassenheit, wie ich finde. Und wo man sagen kann, ja, kenne ich, habe ich schon erlebt, in der Krise war ich schon. Ich kann dir sagen, die Sonne geht wieder auf, ich lebe noch, es ist keiner gestorben und so, weißt du? Und dann das zu vermitteln und sagen, und da kommen sie manchmal zu mir, das sehe ich, oh Mama, manchmal ist es auch so, Mama, einmal drücken, gib mir da etwas von deiner Energy. Das sagen manchmal auch meine Kinder, ja, und das ist so, und das ist schön, wenn ich ein Energiespender sein kann. Guck mal, das ist doch, und selbst wenn es irgendwann mal ist, die machen die Geschäfte und ich spende Energy. Herrlich, wenn das meine Aufgabe sein kann, irgendwann, dann
Das klingt sehr
habe ich
gut.
alles richtig gemacht.
Dauerhaft. Ja, du scheinst eine Menge richtig zu machen. Du vermittelst Zuversicht, gehst Gelassenheit als Vorbild voran, aber hältst dich dann auch, gehst jetzt dann langsam auch wieder zurück. Wenn du für dich so einmal überlegst, hier noch eine Frage zu dem Thema eben deiner Kinder. Ich mag den Satz sehr gerne, ich kann, ich will, ich werde. Weil im Können steckt ja die Fähigkeit, im Wollen steckt auch der Motor, dass man auch nach vorne gehen kann. Und ich werde ist ja wirklich dann auch dieser Schritt des
Tun.
Tuns, der ja manchmal auch eine innere Bremse haben kann, dass man denkt, ich werde das jetzt schaffen und dann macht man es doch nicht. Deine Kinder haben den Vorteil, dass sie dann, wie gesagt, die Energy sich bei dir holen. Aber wenn du das so für dich nochmal guckst, du schaust auf deine Kinder, die jetzt so starten, woher weißt du, dass die es wirklich wollen, dass sie es können und dass sie auch wirklich nach vorne stehen oder auch sagen, jetzt gehe ich raus, weil es vielleicht irgendwann im Laufe des Lebens doch so ist,
Sich
dass
auch
es
anders
aktuell nicht
entwickeln.
mehr.
Also was ich Ihnen immer gesagt habe, ist, prüft eure Intention dahinter. Wählt nicht einfach diesen Weg in den Familienbetrieb, weil er jetzt einfach da ist, weil es vermeintlich einfach erscheint oder ihr vielleicht, oder wählt es nicht aus einfachen Beweggründen, weil vielleicht etwas anderes mühsamer erscheint. Täuscht euch da nicht. In einem Familienbetrieb zu bestehen, ist eines der, wie ich finde, auch, naja, schwierigsten Aufgaben. Aber das ist schon eine Aufgabe, weil
Ja, große
natürlich,
Kraft,
nicht,
ja.
alle Augen sind auf die Nachfolger gerichtet. Sie werden verglichen. Nicht
Ja.
nur mit mir, sogar vielleicht noch mit meinem Vater und, also
Bewertet, ständig bewertet.
ständig bewertet, guck mal, er macht das anders, sie macht das anders.
Ja.
Ach, guck mal, hast du gesehen? Nicht? Also die kommen ja schon mit einer Hypothek irgendwo auch, starten die. Also das musst du auch erstmal aushalten können. Ne? Sie werden immer von außen bewertet und jeder meint auch, er hat das Recht dazu, das zu tun, weil, ne, sie müssen ja performen, sie müssen abliefern, sie müssen gut sein. Das musst du auch wuppen können. Deshalb, ich finde es sehr ungerecht, wenn Nachfolger im Familienunternehmen dieser goldene Löffel zugeschrieben wird. Das ist nicht so. Also ich finde, man hat nicht nur die Verantwortung für Mitarbeiter, sondern eben auch für seine eigene Performance musst du dich ständig, bist du in der Bewertung. Und das kann auch belastend sein. Daran können auch manche ja scheitern. Also das habe ich Ihnen mit aufgegeben. Prüft das, warum ihr das machen wollt. Und es ist nicht einfach nur unter Mamas warme Decke zu schlüpfen, weil ich kann euch da nicht durch euren Lebensweg. Ich kann euch den Steigbügel halten, reiten müsst ihr selbst und das als Team auch tun. Das ist natürlich das, was ich nicht hatte. Ich war immer alleine. Mein Vater hat das mit mir zusammen die Nachfolge eingefädelt. Bei uns sind es jetzt zwei. Das ist nochmal wieder ein neuer Aspekt, den ich sehr wachsam auch begleiten werde, weil da natürlich habe ich auch die Verantwortung meinen Mitarbeitenden gegenüber, dass nicht nur, weil jemand per se in der Familie vielleicht mein Kind ist, eignet er sich schon automatisch. Ich prüfe das, ich schaue mir das an. Und ja, und darüber werden wir in den Dialog gehen. Und ich bin allerdings sehr, sehr zuversichtlich, weil die sind granatenmäßig unterwegs, die beiden. Also das ist, und auch, sie werden plötzlich, was aus einem rivalisierenden Geschwisterpaar in den Jugendjahren mir vielleicht hin und wieder mal Kopfzerbrechen bereitete, wenn ich an die Zukunft in der Firma dachte, habe ich, oh Gott, die werden sich die Köpfe einschlagen. Nein, gar nicht. Die unterstützen sich, die loben sich gegenseitig, sie verbünden sich. Das ist schön, sehr schön zu sehen.
Und wenn du das beobachtest, trennen die für sich jetzt ganz, haben die das automatisch auch gelernt, dass sie sagen, das ist jetzt die Rolle, die Performance nach außen. Und jetzt bin ich aber auch zu Hause, weil da spielt ja gerade auch das, der Familienhalt eine enorm wichtige Rolle, dass man auch mal sagen kann, so, und jetzt bin ich aber Familie und jetzt ist auch mal Boxenstopp, wie ich das immer angesagt habe. Also jetzt muss ich auch mal zur Ruhe kommen, runterfahren, damit ich nicht übertoure und auch nicht aus der Bahn fliege gesundheitlich, wenn ich langfristig diesen Performance-Stress aufbringen muss.
Also ich würde fast sagen, die Kinder überperformen im Moment. Also da muss ich schon mal sagen, ich habe immer versucht, in meinem Leben auch Gegenpole zu haben. Das war natürlich auch, weil ich mit meinem Mann nicht in der Firma zusammenarbeite. So bei allem Verständnis, dass wir immer gegenseitig uns entgegengebracht haben, auch zugehört haben und auch das Verständnis hatten füreinander, gab es aber irgendwo Grenzen, auch des, vielleicht des Interesses auch, wo man sagt, bis hierhin, ja, finde ich das spannend, was du erzählst, aber jetzt noch tiefer einsteigen musst in die einzelnen Sachverhalte nicht. Und genauso ist es jetzt auch bei uns in der Familie oder die Partner der Kinder, ja, die hören sich das gerne mal an, aber irgendwo ist dann auch Wochenende oder nicht, oder auch bei uns am Familientisch. Irgendwann sagt mein Mann, auch wenn ihr nur über Keksfabrik sprecht, Leute, so.
Das geht uns auf den Keks jetzt.
Das geht uns auf den Keks im wahrsten Sinn. Ja, genau. Irgendwo muss man dann mal sagen, nee, komm, jetzt haben wir mal andere Themen. Und das ist auch so. Ne? Doch, da gucken wir schon bewusst hin.
Ja. Ja, ich höre daraus, dass ein Riesenbewusstsein da, weil ich denke, das ist auch eine echte Schwierigkeit im mittelständischen Unternehmer mit Herzblut, so ein Unternehmen hat, wo sich eben sehr viel um das Thema, um das Produkt dreht, dass man dann im Privaten auch immer sagt, stopp, jetzt ist wirklich private Zeit und jetzt machen wir wirklich einen Cut und sprechen was anderes. Wenn du sagst, deine Kinder performen im Moment über, wie sorgst du dafür, dass die ihre Boxenstopps einlegen, wie ich das nenne, also wie die, dass die runterfahren, machen die Sport? Sagst du denn so einen Spruch?
Nee, dafür sind sie eigentlich schon zu erwachsen, als dass sie sich von mir da irgendwo. Ich sage so, nun ist gut, nun jetzt auch mal, jetzt reden wir da heute nicht mehr drüber, es reicht auch übermorgen oder jetzt geh nach Hause und jetzt komm nicht am Sonntag noch. Das sage ich immer, aber die machen ihr eigenes Ding, ne? Und die wollen sich da nicht mehr von mir was Vorschriften machen lassen. Okay. Aber naja, vielleicht kann ich auch da nur versuchen, Vorbild zu sein, dass ich sage, fahrt auch mal einen Kurzurlaub oder plan dir jetzt schon mal irgendwo auch Auszeiten ein. Ja. Und dann bist du eben da einfach nicht da. Trag's ein in den Kalender, dass nicht du wieder für drei Leute Urlaubsvertretung machst und selbst ist dein Jahresurlaub besteht aus 4 Tagen oder so. Das kann's nicht sein.
Anita, zu dir hier einige Fragen, die du bitte ganz schnell beantwortest. Ja. Wenn du an deinen eigenen Boxenstopp-Genuss denkst, wie sieht der aus? Greifst du zu was Süßem, zu was Saurem oder zu Salzgebäck?
Ich esse jeden Tag Kekse tatsächlich. Das ist die mir meistgestellte Frage, ob ich noch Kekse sehen könne. Ja. Ich esse jeden Tag Kekse. Also ich bin schon sehr süß, ja. Also sehr gerne Genuss in der süßen Richtung.
Kommen wir zum Thema Glück. Was macht dich glücklich?
Oh, da gibt's ganz, ganz viel, aber so innerlich, also abends in Ruhe einzuschlafen und zu sagen, ich mag mich. Grundsätzlich mag ich mich. Ich bin mir selbst meine beste Freundin und wenn ich mich in den Spiegel angucke und sage, komm, Niti, alles gut, du bist auf einem guten Weg, dann macht mich das glücklich und zufrieden, ja.
Da fällt mir der schöne Satz ein, den ich auch liebe. Wer sich mit sich selbst gut versteht, ist stets in bester Gesellschaft.
Perfekt. Ja, kann ich unterschreiben. Ja. Okay. Ich bin ja auch gerne alleine. Ich bin sehr gesellig, aber ich bin auch sehr, sehr gerne alleine.
Ja. Ja, kann ich gut verstehen. Alleinsein ist wichtig, ja, das zu können. Führung, zum Thema Führung. Was heißt Führung für dich?
Da sein, präsent sein, sich anbieten, begleiten, Ja, einfach ja zuhören und auch erspüren, was braucht es und dann möglich machen, ein Ermöglicher sein auch. Ja, und da zu helfen, wo es gebraucht wird. Also es hat viele Facetten, aber eben nicht Führung durch Vorgabe. Ich glaube, dass ich bin mehr in Richtung Ermächtigung, dass man auch Selbstführung möglich macht. Aber trotzdem, ich bin sehr präsent. Ich glaube, ich bin recht nahbar. Ich möchte ja, führen ohne Angst ist auch noch ein Stichwort, was mir wichtig ist. Keiner muss sich verstecken, muss oder einen Fehler nicht zugeben. Also ich glaube, ich bin einfach da und man kann immer mit mir rechnen und zu mir kommen. So möchte ich gesehen werden. Das wäre mein Wunsch, wenn das so ist.
Und wenn dann doch einmal eine Situation passiert, das sind ja Situationen, bei denen man gar nicht groß was dafür können muss, also sprich nicht immer in die Verantwortung gehen muss. Es gibt es ja, dass einfach mal was passiert, wo man sagt, habe ich nicht gerechnet.
Jeder Mensch braucht seinen Flop. Jeder Mensch braucht seinen Flop. Damit bin ich groß geworden. Ich verzeihe mir selbst meine Fehler. Mhm. Und ich mag nicht, wenn man nachlässig und schlurig ist. Weißt du, wenn man, also das ist sowas, nö, das mag ich nicht. Weil dann, wenn man das Geld anderer Leute verschwendet, die Zeit anderer Leute, einfach wenn man gepennt hat, weil man sich nicht konzentriert hat. Also so, das mag ich nicht. Aber wenn grundsätzlich ein Fehler passiert, weil trotz bessere, also obwohl man es versucht hat und sein Bestes gegeben hat, ja meine Güte, dann ist das so. Also das finde ich überhaupt nicht, das finde ich überhaupt nicht schlimm.
Ja, ja. Die Mischung macht's. Ein schöner Satz, der gibt ja für eure Kekse. Aber den kann man auch gut auf Mitarbeiterführung übertragen. Was macht für dich ein gutes Team aus?
Ich habe zu Weihnachten ich war in Bayern, in Greinau, das bei Garmisch, das ist mein Kraftort, mein Sehnsuchtsort. Da habe ich meinen Weihnachtsbaum fotografiert und auf Instagram gestellt und habe kurz mal meinen Gedanken formuliert und gesagt, ich glaube, ich bin dankbar für dieses letzte herausfordernde Jahr und auch ganz besonders über das Team, was ich gerade um mich herum haben darf, weil diese Firma hat noch nie so ein tolles Team gehabt, das so miteinander erfolgreich sein möchte, so unterstützend ist. Also das ist mir wichtig. Und als Inhaberin, ich habe es noch nie erlebt, dass ich das Gefühl hatte, und erst jetzt mit dem Führungsgremium, das ich gerade um mich habe, ich bin alleinige Geschäftsführerin, die nächste Ebene ist die Prokuristenebene und die inklusive der Kinder. Das ist ein Team, das mich erstmals im Leben fühlen lässt, dass ich entbehrlicher werde. Nicht entbehrlich, sondern entbehrlicher, dass ich sage, früher habe ich mir gedacht, oh Gott, brich dir bloß nie ein Bein oder was Schlimmeres, wenn du länger als 3 Wochen weg bist, dann ist keine Initiative, dann ist nicht genug Feuer drin, dann geht es nicht voran. Und das ist etwas, dass ich liebe, es zu spüren und zu sehen, dass Menschen sich gegenseitig unterstützen und auf ein Ziel hinarbeiten. Und das ist gerade so bei mir. Und das bereichert mich
auch, weil es ein Team ist, das trägt, das dich trägt, wo du loslassen kannst. Ja. Und es ist natürlich auch immer, ich sage immer, aus meiner Sicht ist das auch immer eine Konsequenz von etwas. Es scheint wieder eine Konsequenz zu sein, dass du sehr viel richtig machst und dass auch das, was ihr macht, klar in der Sache und authentisch in der Form auch so nach außen gelebt wird, dass auch die Richtigen, sagen wir mal, sich bei euch melden und gleichzeitig aber auch die dann auch gerne lange bleiben. Vermutlich habt ihr das Thema Fluktuation überhaupt nicht. Die sich mir auch aufdrängt an der Stelle, weil du so schön beschrieben hast, wie die Menschen auch das Unternehmen mit Leben füllen und dass das wunderbar, wunderbar gerade gelingt, dass die auch völlig als geschlossenes System arbeiten können. Wenn es aber trotzdem mal stresst, was sind es dann für Dinge und wie gehst du dann vor?
Also das, wie ich es eben beschrieben habe, ich möchte auch nicht, dass ihr glaubt, es ist alles hier Friede, Freude, Eierkuchen, das ist es nicht. Ne? Wir haben Stress.
Zusammenkommen geht das nie. Das
genau. Wir haben auch menschliche Konflikte, wir haben ganz viel Themen, wir haben sehr viel Arbeit und sehr viel Stress. Aber wir wollen uns verbessern. Wir haben gemerkt, dass wir auch durch den zweiten Standort, den ich jetzt, habe ich eingangs erzählt, ne, Ende 2019, der dazugekommen ist, da sind 160 neue Persönlichkeiten dazugekommen. Da ist eine anders gelebte Kultur plötzlich zu unserer dazugekommen. Das braucht auch Zeit, bis so etwas zusammenwachsen kann. Und natürlich ruckelt es hier und da. Aber, und das ist einfach, das ist das Wesentliche, wir wollen das verbessern, wir wollen daran arbeiten, wir machen Workshops, wir kommen zusammen, wir tauschen uns aus, wir haben gegenseitig Respekt füreinander und begreifen, dass es nur funktionieren kann, wenn es zusammenwächst. Und in diesem Prozess sind wir noch und da ist nicht immer alles toll, aber der Wille ist da, das zu gestalten und ja, und deshalb ist man da immer in Gang, ne? Und du hast immer menschliche Themen und aber das kann man ja, diesen Idealtypus, glaube ich, gibt's ja auch nie. Du hast immer, und wenn so viel von außen kommt wie im Moment gerade, dann sind das noch zusätzliche Einflüsse, die gehandelt werden wollen, ne?
Ja, ja. Ja, ja, nur es ist ja so, ohne Reibung wird ja auch so eine Friedhöflichkeit entstehen, die bringt auch nicht weiter, weil es meistens zu Passivität dann führt und die eigene Aktivität ja hemmt. Und sofort immer gleich, also dabei zu sein an den Themen und nicht erst warten, bis was brennt, das ist ja, finde ich, überhaupt dann der Erfolgskoran.
Ja, ja. Ich habe aber auch Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ich habe auch mir manche Dinge viel zu lange angeguckt, wenn etwas auch menschlich nicht gepasst hat.
Das heißt, du hast nicht auf Frühwarnsignale geachtet?
Nein, ich habe ich habe schon manches früher gemerkt, wenn zum Beispiel jemand im Team eher toxisch war oder nicht fördernd oder blockierend, dann habe ich das gesehen, hatte aber in früheren Jahren nicht die Traute, das wirklich, ja, diese Konfrontation raus. Entweder habe ich gedacht, oh Gott, der kostet so viel Abfindung, das machst du nicht. Oder nee, dann reißt es eine Lücke, wer weiß, wer dann kommt. Dann jedes Team braucht seinen Störenfried. Da habe ich mir das schön geredet. Also diese Toleranz habe ich heute so nicht mehr. Das ist auch etwas, was ich meinen Kindern frühzeitig mit auf den Weg gebe. Wenn du im Bauch was spürst, dass da was nicht stimmt, dann ist das so. Dann glaub dir selbst. Ja. Dann red es dir nicht schön, nur weil du den Konflikt scheust und das eine unangenehme Situation ist, trichter dir ein, das sind 5 Minuten Angst, geh in dieses Gespräch, sag, das passt hier nicht zwischen uns beiden, ich möchte, dass wir uns trennen, da musst du Modalitäten finden, dass das sauber über die Bühne geht, aber halte es nicht aus. Ich habe manche Personalie ausgehalten, wo ich sage, nee, da hätte ich mich früher trennen müssen, da haben andere drunter gelitten, dass ich die Entscheidungskraft nicht hatte in dem Moment. Also ne, das reflektiere ich heute aus der Erfahrung der Jahre. Aber das wäre auf jeden Fall ein Tipp, den ich ja Jüngeren geben möchte. Wenn du spürst, da ist ein fauler Apfel im Korb, pack ihn raus. Wir müssen nicht alle gleich sein. Das ist auch nicht gut für ein Team. Wir müssen nicht alle in einer Harmoniesuppe uns bewegen und uns alle gegenseitig beklatschen. Da darf jemand stören. Aber sobald er menschlich nicht adäquat ist, dann muss man handeln.
Ja, in meinen Ohren klingt das enorm richtig, das zu erkennen und auch richtig genauso zu handeln, weil man darf ja nicht vergessen, bei Toxik ist es ja so, da hat man es ja nicht mehr mit Gesundheit zu tun, sondern es ist giftig. Und wie du auch schon sagst, ich liebe auch dieses Bild, dass man stelle sich als Hörer einfach eine Obstkiste vor und ist ein Apfel faul und das kennt jeder zu Hause selber. Mhm. Wenn man nicht rechtzeitig das Schimmelnde
rausnimmt,
steckt er in Sekunden. Also es geht wirklich rasant. Ja. Und dann nur lohnt es nicht, dem einen so viel Aufmerksamkeit zu schenken, der langfristig dafür sorgt, dass andere gehen müssen. Und da muss man aber, weil du sagst, das hat mit Traute zu tun. Ich vermute aber, es hat auch mit der Erkenntnis zu tun, wie schlimm Toxik tatsächlich ist. Mhm. Also ich vertiefe es an der Stelle nicht, aber es ist nämlich ein Thema, das auch in meiner Arbeit eine große Rolle spielt, die Leute zu ermuntern, ganz klar zu sagen, stopp, und von dem Erkennen ins Anerkennen zu kommen. Weil die Emotionen sagen uns ganz schnell, ich erkenne, da stimmt was nicht, aber das auch anzuerkennen und zu sagen, jetzt im dritten Schritt entscheide ich dann auch.
Und man redet sich das manchmal schön, indem man sagt, ja, aber er leistet oder sie leistet ja gute Arbeit, dann ertrage ich das. Mhm. Aber das darf es nicht wettmachen. Nein. Ich finde, das persönliche Verhalten oder wie jemand sich im Team verhält, das ist ganz besonders wichtig für den Erfolg aller.
Mhm. Ja. Dann sagst du ja auch, Moderne und Tradition gehören zusammen. Mhm.
Ja, ich achte das, was ich geerbt habe, was gelebt wird, was gut ist. Natürlich muss man das immer wieder hinterfragen. Du kannst nicht immer das Gleiche vom Selben machen und glauben, dass du dich entwickelst. Das wird nicht passieren. Aber nicht alles, was mein Vater schon gemacht hat, muss neu erfunden werden. Vieles darf auch bleiben. Also ich habe heute noch Produkte, die hat sich mein Großvater ausgedacht. Aber wichtig ist auch, dass man am Markt das Ohr am Markt hat und sagt, was braucht es da? So haben wir zum Beispiel, und das ist auch sehr aus der Initiative meines Sohnes entstanden, und Anna, meine Tochter, macht da jetzt genau mit so viel Enthusiasmus mit, ist, dass wir vor einem halben Jahr eine bio-vegane Marke gelauncht haben, Fridays Organic Bakery. Ganz bewusst haben wir das eine Submarke ins Leben gerufen, die sich auch klar neu positioniert gegenüber unserer traditionellen, konventionellen Marke, die überwiegend im Preiseinstiegsbereich, im Discount zu finden ist. Das ist unser Brot- und Buttergeschäft, das ist unser Mengenbringer, unsere Tonnage-Artikel. Aber wir wollen uns für die Zukunft neu aufstellen und nicht als Trend, sondern als Bekenntnis, diese bio-vegane Linie. Wir gehen jetzt neu auf die Biofach, meine Kinder und ich, Mitte Februar. Es ist eine Messe, eine Fachmesse für Bioprodukte, wo wir ganz klar, wir haben uns auch den Bioland, wir haben uns Bioland zertifizieren lassen, dieser Gemeinschaft angeschlossen. Also da sehe ich zum Beispiel ein Feld der Zukunft, das Thema Nachhaltigkeit. Gerade für uns als Rohstoffverarbeiter gibt es da ganz viel zu tun, und das sind die Themen, die wir in die Moderne bringen müssen. Einfach zu erkennen, was will der Verbraucher der Zukunft? Natürlich haben wir haben Produkte, die werden mit Fett und Zucker gemacht. Natürlich, das ist so. Und dafür gibt es auch einen Bedarf. Und da gibt es auch ganz viele Verbraucher für. Aber das Ernährungsprofil werden sich viele anschauen und auch entscheiden, ja, was esse ich? Wie sind die Transportwege? Wo kommt das her? Ist das regional angebaut? Ne? Und das sind so Themen, damit beschäftigen wir uns. Und ja, das machen wir mit ganz viel Herzblut. Und das ist zum Beispiel ein Thema der nächsten Generation. Und dem bin ich sehr gerne gefolgt, der Frage, Mama, tragen uns unsere Produkte auch noch über unsere Zeit? Und ja, die Frage muss ich sehr kritisch annehmen und sagen, ja, da könnte es sein, dass wir in der Zukunft eventuell Verbraucher, die traditionell unsere Produkte kaufen, dass wir damit nicht mehr 20-Jährige ansprechen. Also woran liegt's? Was machen wir? Ne? Wie können wir uns verändern? Ja, es ist eigentlich immer Aufgabe von Führung, beides zu vereinen. Wenn du nur in der Vergangenheit hängen bleibst, dann gehst du irgendwann vom Markt, bin ich von überzeugt. Ja. Und wenn du nur aber nach dem neuesten Trend jachtest, dann verlierst du dich, dann springst du von einer Blume zur nächsten und wirst überhaupt nicht irgendwo mal deine Nische oder deinen Platz im Markt finden. Du musst auch für etwas stehen. Ja. Wir sind die Mischungsmacher. Mischungen in Beuteln in Deutschland kommt man an uns nicht vorbei. Das ist so. Und das haben wir uns aufgebaut. Und das ist unsere Hauptexpertise. Aber wir können so viel mehr. Wir haben Backexpertise. Wir können uns in vielen Bereichen noch deutlich mehr Positionierung erarbeiten. Und daran arbeiten wir jetzt gerade.
Ja, und das ist ja für die Zuhörer und auch für mich, das ist ja, klingt wirklich wunderbar, weil es einfach zeigt, ihr lebt diesen Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht halt mit der Zeit. Genau. Das heißt, ihr achtet auf Rahmenbedingungen, ihr erfindet euch teilweise neu, aber bleibt eurem Produkt treu. Mhm. Ja, also das klingt spannend, da wird man wahrscheinlich noch einiges hören und bin auch gespannt, wie viele Innovationen es noch geben wird. Ich hoffe, das geht immer weiter. Frage an dich nochmal zum Thema Humor. Wie wichtig ist dir Humor? Gibt es ein Vorbild für dich? Vielleicht hast du auch ein Beispiel, worüber du herzhaft lachen kannst.
Oh, ich lache wirklich sehr gerne. Ich sage immer, ich bin nicht lustig. Also ich bin nicht lustig. Ich bin niemand, der bewusst jetzt sagt, also wo ich bin, ist es lustig. Also ich kann schon mal einen Schwank erzählen oder ich bin, auch da bin ich gerne leicht. Ich kann auch gut über mich selber lachen. Oh mein Gott, da bin ich ganz uneitel. Nee, ich bin auch bin gar nicht, da fällt mir spontan keiner ein. Über meinen Mann kann ich oft lachen, weil der hat so einen Schalk. Der hat einen Schalk und der hat immer irgendwie einen Witz, bringt er mit. Der hat so was Jungenhaftes und mit dem kann ich sehr gerne wirklich herzhaft lachen. Und das ist schön, dass wir das nach über 30, 35, 37 Jahren, muss ich wirklich noch mal erzählen, dass ich das immer noch kann. Das
ist sehr schön, ihr habt die Humorbrücke gemeinsam. Wunderschön, wunderschön. Ja, Anita, eine Frage, die sich fast schon erübrigt, nachdem du ja beschreibst, wie du die Moderne, die Tradition verbindest, ist ja die Überlegung, ob dich jetzt in der aktuellen Energiekrise, was sich da ausbremst und wie du damit umgehst, weil ich bin überzeugt, du weißt, wie du damit umgehst, mit jeder Art von Hürde, aber vielleicht gibt es trotzdem noch, weil es die Hörer auch interessieren könnte, ob ihr eben auch jetzt, wie ihr betroffen seid, aktuell noch von den Schwierigkeiten.
Ja. Also jetzt sind natürlich alle, wir haben gerade heute Morgen wieder drüber gesprochen, die Energiepreisbremse, wie kommt sie jetzt bei uns an? Wann kommt sie bei uns an? Wie macht sie sich auch in unserer Liquidität dann bemerkbar? Natürlich, das sind die ganzen Hard Facts unserer Liquiditäts- und Budgetplanung. Grundsätzlich, ja, wie sind wir dem begegnet mit diesen krass gestiegenen Kosten, die wir in den letzten Monaten zunehmend konfrontiert waren? Wir haben ebenso eindeutig ganz klar unsere Preise für unsere Produkte erhöht. Das war der Hebel, der uns hat überleben lassen oder uns wird überleben lassen, auch in diesen Zeiten. Unsere Produkte, ich habe eben das Wort Preiseinstieg genannt, hat man klassischerweise über tatsächlich 30 Jahre bei 99 Cent gefunden. Als ich in den Betrieb kam, war das eine Mark 99, dann viele Jahre 99 Cent. Diese Schwelle, wir Deutschen sind ja sehr preissensibel. Wir leben mit diesen, also wenn wir unsere täglichen Einkäufe im Supermarkt, kennen viele die Preise ihrer Standardprodukte auswendig und man glaubt immer, manche Preise sind festgezurrt und unüberwindbar. Wir waren jetzt gezwungen, so deutlich unsere Preise zu erhöhen, dass mittlerweile unser Produkt bei 1,69 im Regal liegt. Auch ich glaube, auch das wird noch nicht das Letzte sein. Natürlich leiden wir darunter als Verbraucher, die Inflation, das Leben wird teurer, das Leben des täglichen Bedarfs. Aber glaubt bitte vielen Lebensmittelherstellern, also wir sind da keine Trittbrettfahrer, für uns ist es überlebensnotwendig, dass die Lebensmittel Preise steigen. Das ist so. Das war unsere Strategie, das zu tun. Der Handel hat uns, natürlich waren das harte Verhandlungen. Wir haben auch in kleinen Schritten verhandelt, aber der Handel hat uns begleitet und da bin ich sehr dankbar drüber und so deshalb wird es weitergehen. Und das ist natürlich der einzige Hebel, den wir haben. Wir sind kostenbewusst bei uns im Wareneinsatz, in allen Dingen, die wir hier sparen können, aber irgendwo ist Feierabend. Da hast du so eine Produktion durchrationalisiert. Ne? Da geht es nicht noch schneller oder ein Keks braucht eine gewisse Zeit, bis er gebacken ist und auch die Person an der Verpackungsanlage kann nicht noch schneller einpacken. Irgendwo bist du mit deinen eigenen Ressourcen dann am Ende.
Ja, vielen Dank für deine ehrlichen Einblicke. Und es sieht so aus, als ob ihr das tatsächlich alles gebacken kriegt, im doppelten Sinne des Wortes. Auf eine Sache will ich noch zu sprechen können, bevor du dann gerne auch den Raum kriegst, auf was noch hinzuweisen oder selber abzuschließen, diese Folge unseres Gespräches. Und zwar bist du ja bei all dem, was du tust, auch noch Beirätin im Club der europäischen Unternehmerinnen. Erzähl doch mal, was du da machst, was dich auch fasziniert an dem Club und wie du das auch organisatorisch noch hinbekommst, dass du das auch noch unterstützt.
Ja, ich bin von Anfang an dabei beim CU, beim Club Europäische Unternehmerin. Ich bin Gründungsmitglied, Christina Trüger und ich kenne uns schon etwas länger. Und ich war immer sehr gerne mit Christina zusammen. Auch sie ist ein Energiespender, finde ich, weil sie ist so eine wahnsinnig tatkräftige Frau. Sie ist eine Umsetzerin. Das hat mich immer an ihr absolut immer schon beeindruckt. Ein Nein nimmt sie nicht einfach hin. Und sie ist da ein Vorbild für mich, auch zu sagen, geht nicht, gibt's nicht. Das ist Christina für mich. Und deshalb war ich sehr, sehr gerne von Anfang an mit dabei beim CEO. Und als sie mich gefragt hat, ob ich im Beirat tätig sein möchte, bin ich diesem Ruf sehr gerne gefolgt. Nun muss man sagen, das Präsidium macht die Hauptarbeit. Christina ist natürlich als Präsidentin, Initiatorin und Präsidentin, hat die Hauptaufgaben und hat ein starkes Präsidium um sich. Und wir Beirätinnen tagen einige Male im Jahr. Und jede Beirätin hat eine Aufgabe, die sie mit einbringt. Und das Gestalten wirklich in diesem Rahmen der tollen Powerfrauen ist das ganz, ganz einfach. Und es fließt. Diese Zusammenarbeit macht nur Freude und ist sehr produktiv. Also das empfinde ich gar nicht als zusätzliche irgendwo ja Aufwand. Das ist nur...
Es belebt mich wirklich.
Ich gehe auch aus jedem CU-Treffen immer wieder, ich sage, da kommt mir immer das Wort bereichert, kommt mir da, weil es sind Themen, Speaker, Inhalte und Frauen in unserem Club, die, wenn ich so aus so einem CEO-Abend rausgehe, sage ich, wow, jede Anfahrt oder alles, was ich dafür in dem Tag vielleicht nicht gemacht oder anderes liegen gelassen habe, ich bin zum CEO gegangen und habe etwas mitgenommen. Und das macht diesen Club für mich einfach einzigartig, wirklich ganz toll.
Sehr schön. Und ich kann es auch gerade so unglaublich bestätigen.
Ja, wir sind ja beide
CEO. Wir kennen uns über den Club jetzt. Und am Montag war das Neujahresdinner, die Veranstaltung. Und es wurde noch spontan entschieden, noch einen zweiten.
Das
ist einfach so schön, dass es auch so spontan, also es ist wahnsinnig toll geplant. Es ist spontan, trotzdem ist es locker und leicht und freudvoll. Ich hatte jetzt auch jemanden mal mitgebracht, sie war auch sofort begeistert. Also es ist einfach wirklich so, dass man merkt, ja, das ist wirklich ein Erfolgsmodell, weil es so, wie du selber ja sagst, ja, ich will es jetzt für den Zuhörer nicht langweilen, um es zu wiederholen, aber es ist wirklich so, man weiß, die Zeit ist
gut investiert
und man geht belebt raus und das ist schön zu sehen und auch sich auszutauschen, aber auch gleichzeitig immer, ich sage immer, Brainfood zu bekommen. Ich finde es auch immer toll, dass es Themen gibt und dass es spannende Themen gibt und es kommt ja auch einfach jeder gerne, als der angefragt wird, das kannst du natürlich besser. Ich kann es nur vermuten, dass die meisten ja auch gerne kommen. Einmal noch kurz reingefragt oder zurückgefragt zum Thema Beirätin. Du bist ja eine davon, weil du gesagt hast, ihr trefft euch. Wie viel sind es denn und magst du die anderen Beiräte noch mal kurz nennen?
Ja, wir haben zum Beispiel Stefanie zu Guttenberg für die digitalen Themen. Wir haben Sabrina Staubitz für alle Themen Öffentlichkeitsarbeit oder der starke Auftritt. Wir haben Ulla Kaiser, die das Mentoring-Programm Two for Success macht. Wir haben Christiane Peters vom Hotel 4 Jahreszeiten, die für die ganzen tollen Veranstaltungen, die wir haben, uns begleitet. Also das ist, da sind wir, Marina Schanetzki ist immer mit dabei, unsere Vizepräsidentin. So sind wir in diesem Kreis eben aktiv und das ist einfach wahnsinnig bereichernd.
Vielen Dank für diese Information, weil wenn der Zuhörer jetzt übrigens Lust hat, dann sich noch weiter zu vertiefen, verweise ich auch einmal auf das Interview, das ich auch gerade aktuell geführt hatte mit Christina Tröger selber. Es wurde ja gerade schon erwähnt, dass sie die Initiatorin des Club der europäischen Unternehmerinnen ist. Und da gibt es eben auch ein Interview, wo sich der Einzelne hier auch gerne nochmal informieren kann.
Genau. Und der Verweis auf die Website vom CEO ist auch, da ist immer alles hochaktuell, auch nochmal zum Nachschauen.
Ja, nochmal Blick zurück jetzt auf dich. Ich danke dir herzlich für deine Information. Ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und mir alle meine Fragen beantwortet hast. Jetzt sehr kriegst gerne. Du den Raum, dass du sagst, du kannst gerne abschließen, du kannst doch mal Erfolg da vielleicht so ein Revue passieren lassen oder einfach nur spontan deine Gedanken freien Lauf lassen.
Ja, also dieses Thema Nachfolge ist wirklich für mich ein Herzensthema. Wir haben eben drüber gesprochen, Astrid, was es für mich bedeutet, für mich persönlich bedeutet, wie wichtig es für die Wirtschaft ist, dass so viele mittelständische Unternehmen Schwierigkeiten haben, Nachfolger zu finden. Also ich möchte, dass wir ein Bewusstsein dafür kreieren und schärfen, den Blick darauf schärfen, zu sagen, lass uns darum kümmern, wir, die jetzt am Ruder sind, zu gucken und zu begeistern für Unternehmertum. Das ist etwas, lass uns das nach außen tragen, dafür Begeisterung zu wecken. Oder mal, dass man reinschnuppert. Selbst wenn man nicht in einer Unternehmerfamilie lebt, dann gibt es viele andere Unternehmer, die sich das wünschen, dass vielleicht auch von außen Nachfolger kommen. Also dafür eine Kultur mehr zu erwecken, das ist ja, eine tolle Aufgabe ist, unternehmerisch tätig zu sein, dass man nicht nur gründen muss, man kann auch nachfolgen. Und das ist, es gibt natürlich viele Blicke auf die Gründerszene. Das ist immer wahnsinnig spannend und manches traditionsreiche Unternehmen ist ein Hidden Champion und gar nicht so im Fokus oder wird nicht so beleuchtet. Aber schaut da mal hin und da, glaube ich, gibt es viel zu tun.
Ich danke dir herzlich.
Dankeschön, Astrid. Ich danke auch. Das ging mir sehr leicht von der Hand, das schöne Gespräch mit dir. Und da schließt sich der Kreis wieder mit dem Thema Leichtigkeit. Es geht alles leichter im Leben, wenn man das ja, mit ein bisschen Freude angeht. Das ist auch vielleicht noch mein Schlusswort an diesem Punkt. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.